Shortleg.
Das ist natürlich jetzt ein Monsterding.
Ich bin noch irritiert.
Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls.
Dräng mich doch hier nicht auf.
Jetzt. Ausdauer wird belohnt, zumindest für einen Spieler. Ross Smith hat jahrelang auf seinen ersten European Tour Titel gewartet, ja sogar die Europameisterschaft gewonnen, bevor er überhaupt einen Triumph auf der Turnierserie hatte. Und nun, bei den International Darts Open in Riesa hat es geklappt, er hat seinen ersten European Tour Titel gewonnen. Wo sich einer freut, da leidet ein anderer. Ryan Searle wurde im Finale besiegt und der muss damit weiter warten. Und damit herzlich willkommen zu Shortleg Kompakt, dem Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls. Hier ist Moritz Kethner und ich freue mich auf eine neue Folge an der Seite von Kevin Barth. Hallo Kevin.
Hallo Moritz.
Ja, wir bedanken uns wie immer bei allen Unterstützern, die uns zum Beispiel bei Patreon mit einem monatlichen Beitrag unterstützen. Und ja, zu sehen gibt es uns auf dem Daten.de YouTube-Channel sowie zu hören dann auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Was gibt es da zu hören? Das ist für heute, wir haben es gerade eben schon mal vorbesprochen, ein relativ übersichtlicher Fahrplan, denn es war am Wochenende ja zwar auch einiges in aller Welt los, aber vorrangig die International Darts Open, das 7. European Tour Event der Saison. Wie gesagt, dann springen wir so ein bisschen zwischen WDF und ein paar Affiliate-Tours noch herum, bevor wir dann einen Ausklang mit der Premier League haben. Der letzte Spieltag hatte ja zumindest nicht mehr die ganz, ganz große sportliche Relevanz. Aber das können wir dann sicherlich mit einem Ausblick auch auf die Playoffs und was dann vielleicht noch so jetzt am Wochenende dem nächsten wieder vor uns steht, verbinden. In dem Sinne sind wir, glaube ich, in Riesa direkt ganz richtig. Man muss auch sagen, 800. Turnier auf der Pro Tour. 7. European Tour Turnier des Jahres, also auch da schon fast die Hälfte rum. Wir hatten kurzfristige Absagen noch, Luke Humphries, Michael Smith, noch kurzfristiger Gervin Price, der nicht am Start war, aber zu den Themen haben wir, glaube ich, hier genug gesagt. Stattdessen können wir, glaube ich, mit dem Sieger starten, Ross Smith, im 5. Anlauf erfolgreich. Ich habe viel gelesen, dass das eben verdient war, überfällig. Ich glaube, Kevin, dem können wir uns uneingeschränkt anschließen.
Ja, das kann man definitiv sagen. Er schafft es immer wieder ins Endspiel. Es war jetzt nicht, wie soll ich sagen, der Glanz in Person, so nach dem Motto, aber er hat zum Beispiel ein starkes Halbfinale gespielt und dann in der Konstellation mit ihm und Ryan Searle, ich habe die vier Halbfinalisten gesehen und gedacht, wenn Cross stabil bleibt, dann holt er das, weil ich mir halt gedacht habe, dass dann so eine Konstellation eintritt, wenn man gegen Ross Smith im Finale spielt und einigermaßen großer Name ist, dann kommt man in der Regel auch durch und dementsprechend waren das dann aber dann er und Searle, die beide noch kein European Tour Turnier gewonnen hatten. Das Niveau war entsprechend, ich sag mal, überschaubar mit beide um die 90 für ein Finale. Hatten beide, glaube ich, ihre Körner im Halbfinale ein bisschen verschossen. Aber ja, dann hat Ross Smith die Gunst der Stunde genutzt. Ich weiß gar nicht, was ich mir da noch so aufgeschrieben habe. 72er Finish am Anfang gespielt, war 3-1 vorne. Smith kommt, Searle kommt wieder zurück, 3-3. Aber dann gehen 5 der nächsten 6 Legs eben unspektakulär an Ross Smith, der am Schluss dann den 17 Darter spielen darf. Also ja, jetzt die Final, das allerletzte Spiel war jetzt nicht die ganz hohe Kost, aber er ist über die Linie gekommen und anhand der ganzen Niederlagen, die er im Finals in den letzten Jahren kassiert hat, geht das, glaube ich, dann schon in Ordnung, dass er auch mal dran ist.
Ja, und du hast schon gesagt, etwas unspektakulär, wenn man so möchte, wenn man jetzt auch den Weg skizziert, dann war da ein Topspiel gegen Joe Cullen zum Start, sicherlich, da geht es in die Dreistelligkeit, aber ansonsten jetzt auch Halbfinale, gerade weil dort Cameron Menzies wirklich wenig Gegenwehr geboten hat, er brauchte am ganzen Sonntag eigentlich nie sein A-Game und hat aber trotzdem eine Konstanz an den Tag gelegt, die an so einem ja, ganzen Sonntag auch bei so vielen Absagen genug ist. Ich weiß auch nicht, klar, das Spiel gegen Ricardo, da sprechen wir bei den deutschen Spielern noch genauso drüber, war für mich aber so ein typischer Beleg, dass Ross Smith ja, der lässt auch nie wirklich groß was liegen. Das war so ein Spiel, wo er immer seinen eigenen Anwurf schön in 15 oder weniger Darts gehalten hat. Da ist einfach kein Rankommen, insbesondere jetzt, wo Ricardo vielleicht nicht am laufenden Band irgendwelche 12 Darts herausholt. Und dann macht Ricardo einmal bei eigenem Anwurf den Fehler, dass er nicht in sechster Runde fertig wird und zack, schnappt die Falle zu und Ross Smith ist da. Das war für mich so ein exemplarisches Spiel dafür, dass Ross Smith wirklich, wenn es dann auch mal drauf ankommt, in der sechsten Runde cool zu bleiben, dann lässt er echt wenig liegen und ist dann im Vergleich zu Ryan Searle auch der irgendwie, der es eher macht. Also ging dir ja wahrscheinlich auch so. Vor dem Finale hätte ich deswegen auch gesagt, ja, ist jetzt eher Ross Smith, der es wahrscheinlich machen
Ja,
wird.
ich finde, man kann es auch andersrum drehen. Ich denke, keiner seiner Gegner hat an diesem Wochenende gegen ihn performen können. Ein Joe Cullen, der oft die Doppelprobleme hat, ein Ricardo, der dann halt nur einen einzigen Breakdart bekommt, ein Van Gerwen, der 23% auf die Doppel hat, ein Cameron Menzies, der sein schlechtestes Spiel im Halbfinale gegen Ross Smith macht. Klar hat Smith hier zum Beispiel gegen Menzies dann auch fast 98 gespielt, unter anderem 146 gecheckt, ein 13-Darter gespielt, darf aber auch mehrfach in der sechsten Aufnahme abräumen. Also einerseits hat Smith seine Chancen genutzt, andererseits ist ihm aber auch viel angeboten worden, alleine, dass er in dem Viertelfinale gegen Van Gerwen mit ja, gut 87 da am Ende durchrumpeln kann. Da, er hat jetzt schon all das aufgesammelt, was bei den letzten Malen, wo er dann im Finale verloren hat, halt nicht funktioniert hat. Das finde ich, muss man dann auch. Das ist die andere Seite der Medaille. So.
Glaube auch, dass das dieses Thema, was ich eingangs sagte, mit Ausdauer ist. Irgendwann ist dann halt mal so ein Turnier dabei, wo die anderen dann auch Fehler machen und nicht dir alles vor der Nase wegschnappen, obwohl du eigentlich selber gut unterwegs warst. Hat ja auch bei seinen Players Championship Triumphen zuletzt gesagt, ja, so gut war ich denn heute an diesem Tag eigentlich gar nicht, aber eben gut genug, um dann da zu sein, wenn es andere nicht sind. Und da ist Ross Smith auf der Pro Tour sowieso immer einer für gewesen und auch auf der European Tour eigentlich immer auch jemand, der an diesem Finaltag zu sehen war. Ich weiß noch, ich glaube, letztes Jahr war es auch gewesen, wo Martin Schindler und Ross Smith so die beiden Spieler waren, die wirklich auch eigentlich immer über die zweite Runde hinausgekommen sind und an dem Finaltag dabei waren. Und jetzt kommt dann mal der tiefe Run dazu. Ist jetzt auch der 38. Spieler, der sowohl ein European Tour als auch ein Players Championship Turnier gewinnen konnte. Und ja, am Ende natürlich auch emotional, hatte ja schon kurz nach dem Tod seiner Mutter im letzten Herbst ein Players Championship Turnier gewonnen und auch hier nochmal die Widmung dann im Finalinterview von Ross Smith. Ja, bei Ryan Searle, tja, da muss man vielleicht Ähnliches vom Weg behaupten. Auch da so Charlie Manby, Kim Heibrechts, Gian van Veen in allen Duellen kommen seine Gegner nicht an ihr Potenzial heran. Muss aber dann sicherlich das Halbfinale gegen Rob Cross
Ja.
herausheben, wo wirklich ein Checkout nach dem anderen sein Ziel gefunden hat.
Ja, Searle profitiert von Doppelproblemen bei Charlie Manby. Er packt gegen Kim Heibrechts eine 99 aus, 69er Finish dabei, 13 Data dabei, aber Kim kommt da auch nicht richtig rein in das, was er in letzter Zeit gespielt hat. Also sicherlich auch nicht die beste Partie des belgischen, aktuell vielleicht besten belgischen Spielers. Jan van Veen hat gegen ihn nicht gut gespielt, ja, unter 90 geblieben. Da hat Searle 149 gecheckt und die letzten drei Legs, da waren zweimal 17 dabei, waren 85er Finish dabei. Und dann aber, wie du angesprochen hast, das Spiel gegen Cross. Darf er auch zweimal sechste Aufnahme spielen und 4-2 führen, dann 5-3, aber dann geht es natürlich ab. Er spielt 11. Cross hat dann diese hohen Finishes, die 164, die 130, die 170 mit dabei. Und ironischerweise ist es dann am Schluss Searle, der die 130 dann selber auch checkt im Decider. Also das war sicherlich das spektakulärste Spiel und das beste Spiel dieser Finalsession, das an Searle geht, wo dann aber halt einfach im Finale der Tank auch ein bisschen leer war. Aber du hast recht, bis auf Cross war es bei Searle wie bei Smith, da war kein Gegner dabei, der gegen ihn wirklich aus dem Quark gekommen ist.
Aber wo ich es jetzt auch nochmal lese, genau in dieser Abendsession dann eigentlich schon Searle mit zwei sehr guten Spielen und dann Smith nur mit einem in Anführungsstrichen und dann ging es im Finale irgendwie darum, einer von beiden muss jetzt ja mal seinen ersten Titel gewinnen, vielleicht deshalb aber auch irgendwie das ganz große Spektakel dann zum Ende ausgeblieben. Da steht dann natürlich schon auch einiges an Pfunden auf dem Spiel. Das muss man auch so sehen, wenn man über die Halbfinalisten blickt. Wir hatten Rob Cross im Halbfinale, wie wir gerade gesehen haben, auch jetzt zum zweiten Mal in Serie. Also der ist auf Kurs World Matchplay plötzlich wieder. Im anderen Halbfinale noch Cameron Menzies dabei gewesen, ebenfalls jetzt in das Rennen ums World Matchplay in die Pro-Tour-Plätze hineingerutscht. Also das sind zwei massive Halbfinals gewesen für Rob Cross und Cameron Menzies. Für mich vielleicht eher die Story sogar als dann vielleicht ein Searle, der mal wieder in einem Finale verliert. Rob Cross, um mit ihm vielleicht anzufangen, auch zweimal 99er Schnitt in diesem Turnier gehabt, auch sein Glück durchaus früh mit Matchstarts gegen sich gehabt, aber ja, ist schon wieder einiges mehr, was Cross in den letzten Wochen anbietet.
Ja, das hohes Grundniveau hat mir gut gefallen. Spätestens dann auch im Achtelfinale gegen Bunting. Das war dann, finde ich, sein Meisterstück mit 67% auf die Doppel. 2-13 Data gespielt, 122 ausgecheckt. Also, das fand ich schon sehr stark. Gegen Joyce hat er dann durchaus Glück, hat gut das 110er und 112er Finish dabei, übersteht aber auch drei Matchstarts und ja, im Halbfinale fehlt dann insgesamt nicht viel. Also für mich war das der konstanteste Spieler von denen, die da am Schluss noch übrig waren. Aber er hat es halt im Halbfinale nicht ganz rübergebracht. Und ja, Menzies, der kann, finde ich, im ersten Spiel und im zweiten Spiel rausgehen. Also was der für Rückstände an dem Wochenende auch gedreht dann hat, auch 0 zu 4 gegen Josh Rock, der dann plötzlich kein Scheunentor mehr im Bereich Checkout trifft und dann kann Menzies 13 Darts spielen, 11 Darts spielen, 14. Gegen Wade ist er dann auch 1 zu 4 hinten. Über das Spiel gegen Martin sprechen wir bestimmt noch, aber gegen Wade hat dann auch der Gegner die drei Chancen zum 5-1, die er nicht nutzt, und danach geht's halt dahin. 12 Data von Menzies auch dabei gewesen. Also ich glaube, auch sein Grundniveau ist dann ein bisschen höher gewesen, als wir das zuletzt vielleicht gesehen haben. Dann darf er 18 und 14 spielen. Wade hat aber auch nochmal Möglichkeiten zum 5 zu 5. Also sicherlich hat Menzies einige Sachen richtig gemacht, aber auch eher profitiert dann auch davon, dass das Gegner, ich sag mal, kollabieren, um das mal so zu formulieren, wo ich jetzt auch ja mal gespannt bin, was das auslöst oder was das jetzt, ob das jetzt dazu führt, dass wir ihn da jetzt wieder häufiger in dem Bereich so sehen. Also bin da jetzt erstmal vorsichtig. Das würde ich bei Cross jetzt eher erwarten als bei Menzies, der aber das natürlich auch erstmal so spielen und diese Spiele, von denen ich gesprochen habe, gegen Rock und gegen Wade, dann auch erstmal so drehen muss.
Ja, absolut. Bei Menzies hat gerade schon mal so ein bisschen geguckt, parallel Richtung World Matchplay, weil normalerweise vielleicht jetzt am Ende des Turniers immer erst von uns genannt, aber das können wir hier durchaus bei den beiden Halbfinalisten einmal nennen. Es sind nur noch fünf Blöcke, würde ich es mal nennen, bis zum Cut, also zwei European Tour Events und drei Players Championship Blöcke. Und es haben sich jetzt eben, wie gesagt, Menzies und Cross ins Rennen reingespielt auf Platz 14 und 15 der Proto-Ranks. Kim Heibrechts übrigens mit einem ja, guten Turnier eigentlich. Also sprechen wir vielleicht gleich drüber, aber muss man ja auch erwähnen. Wieder mit einem 104er Average über Chris Doby erfolgreich gewesen und noch ein Achtelfinale geholt, aber trotzdem eben aus dem World Matchplay Race rausgefallen, weil Cross und Menzies beide besser waren. Und das ist so ein bisschen das, was jetzt auf dem Spiel steht. Menzies ist eben bei den nächsten beiden European Tour Events dabei. Wenn ich es richtig habe, ist nämlich Cross jetzt in Kiel zumindest nicht qualifiziert. Bei den anderen, bei den Slovak Darts Open gab es genug Absagen für ihn. Also das ist dann auch noch sehr, sehr spannend, wie es da kommt. Ich habe mir bei Cameron Menzies auch noch aufgeschrieben, irgendwie total strange. Der hat jetzt die sechs der letzten sieben Spiele gegen James Wade gewonnen. Also irgendwie auch ein Spieler, mit dem James Wade komischerweise nicht klarkommt. Das einzige Mal bei den UK Open im letzten Jahr im Decider erfolgreich gewesen. Ja, wenn wir sonst, ich glaube, die Viertelfinalsession, die Abendsession zumachen, ja, Van Veen, der verbessert war, besonders im Achtelfinale
Ja.
überzeugt hat, das muss man ja schon sagen, gegen Kevin Dutz, der wäre mir jetzt vielleicht noch so entgegengesprungen.
Das war ein starkes Spiel von Fehn auf jeden Fall, wobei Dutz auch echt so zwei, drei Momente hatte, stellt sich 16 Rest und kriegt dann ein Finish um die Ohren, verpasst selber eine 140, eine 164, glaube ich. Also da hatte halt Van Veen das Timing und ja, da habe ich gedacht, das könnte eigentlich sein Wochenende werden, aber dann kommt so ein Off-Moment im Viertelfinale und das kannst du dir dann halt nicht erlauben. Van Gerven, der halt schon Glück hat gegen Rasma und das Publikum auf seiner Seite, dass er da durchkommt, dann macht er ein wirklich gutes Spiel gegen Hatter und dann dieser Ausrutscher wieder gegen Ross Smith. Also er kriegt gerade irgendwie nicht die Konstanz rein und dann, ja, Wade, der Chizzy souverän weghaut mit 6-0 gegen Naiman richtig stark zurückkommt, aber auch Matchstarts überlebt und also auch gut mir gefallen hat und dann ist das eigentlich auch überhaupt nicht seine Art, so ein Match nach 4-1-Führung gegen Menzies wegzuwerfen. Ja, und Ryan Joyce, der Matchstarts vergibt im Viertelfinale und 99er Schnitt am Freitag schon gespielt hat, doppelt besser getroffen hat als Christian Kist, hat dann aber auch Matchstarts überlebt von Vatimena, gleich 6 Stück. Also das war dann vielleicht auch wieder ausgleichende Gerechtigkeit, dass er da unter den letzten 8 dann selber die Chancen nicht nutzen konnte.
Ja.
Ja, bei
Es
dem
war auch
denkt
wieder
man
die Doppel
eigentlich auch immer.
20. Das war, ist ja so typisch dann, die er dann ja immer irgendwie trifft, wenn er sie braucht. Aber jetzt in diesem Fall drei Darts, 40 Rest, hat nicht gesplittet oder so, aber sollten es dann nicht sein. Ja, so viel vom Abend. Dann haben wir am Nachmittag, nutzen wir den Übergang vielleicht jetzt in Richtung deutscher Spieler, denn wir hatten zumindest zwei Deutsche im Achtelfinale, für die es dann aber vorbei war. Und ich glaube, ja, in erster Linie muss man über Ricardo Pietrzko an diesem Wochenende sprechen. Komplett anderer Wurf. Die Zwischenschwünge bei seinem Wurf haben schon Videos von Co Stompe durch die Welt schicken lassen. Also da hat sich jemand entweder abgeguckt oder einfach etwas selbst gefunden. Ja, sieht einfach anders aus und deswegen wahrscheinlich auch nicht weniger als sensationell, dass Ricardo jetzt nach den Problemen der letzten Woche hier mit zwei Siegen gegen Mike Heuvel, gegen Danny Noppert sogar das Achtelfinale erreicht, indem er dann ja auch gegen den späteren Tunesier Ross Smith gar nicht schlecht ausgesehen hat.
Ja, also tja, es ist halt dann die Frage, ne, wie nachhaltig ist das? Ich glaube, er trifft dann auch auf einen Kölvenhofen, der zu viele Möglichkeiten nicht nutzt. Da hat Ricardo dann aber auch 60% auf die Doppel. Das war sicherlich das Faustpfand in dieser Partie für ihn. Ich denke, ein Schlüssel war auch ein 12-Darter, den er zum 4-2 spielt. Danach, da ist dann aber auch ein Leck, dass er in 26 Darts gewinnt. Also, das muss man schon auch alles in Relation setzen. Gegen Noppert 0-2 hinten, holt das auf, löscht unter anderem 142 und nutzt im Decider den dritten Matchstart. Aber auch da habe ich Noppert auch schon mal deutlich stärker spielen sehen. Also, zwei Siege, das kann man mitnehmen und auch definitiv anerkennen, dass Ricardo jetzt vielleicht auch eine Lösung gefunden hat für den Wurf. Ja, bin mal sehr gespannt, wie das weitergeht, wie sehr er das festigen kann. Generell halt einfach ein Wochenende gewesen, das vielleicht einfach die International Darts Open werden jetzt, glaube ich, nicht aufgrund ganz, ganz hochklassiger Leistungen und einem extrem hohen Niveau in diesem Turnier in die Geschichte eingehen. Es war jetzt nicht schlecht, aber auch nicht irgendwie so, dass wir ganz, ganz viel im dreistelligen Bereich gesehen hätten. So. Und Ricardo hat mir vom Scoring her dann gegen Ross Smith eigentlich oder insgesamt war das vielleicht sogar sein bestes Spiel des Wochenendes. Er ist aber in den Legs des Gegners einfach zu harmlos. Eine einzige Breakchance, ich glaube, im
War direkt
dritten
im
Leg
ersten Leg, glaube ich, auf Bull.
oder direkt im ersten, ja.
Ja.
Und bei 4-4 kann Smith dann halt in 18 und 16 Darts abräumen. Und ja, das sind dann halt die Momente, wo man dann auch sagt, okay, da war dann vielleicht sogar noch mehr drin, aber da kam dann bei Ricardo Scoring technisch halt ja eigentlich gar nichts mehr. Also da scheidet man dann halt auch verdient aus, aber er hat Smith einen Kampf geliefert und ja, hoffentlich für sich einen Moment in die richtige Richtung gefunden. Und man kann die Frage stellen, ob man dann nicht sagen müsste, okay, ich spiele dann nicht beim World Cup, aber wir werden bestimmt auch noch gleich drauf kommen, dass es momentan keinen Deutschen gibt, der wirklich in Bestform ist. Und dann finde ich das ein bisschen vermessen, da jetzt Dinge zu fordern von Ricardo. Das möchte ich an der Stelle noch sagen, weil wenn wir auf Martin Schindler an diesem Wochenende gucken, dann ist das für mich auch wieder eher die Kategorie Fragezeichen,
Ja,
wenn ich
ich überlege
ehrlich
gerade, ob
bin.
ich die Überleitung nutzen möchte, aber
Was denn?
ob ich noch zu Ricardo irgendwie was auf meinem Zettel stehen
Alles
hatte. Genau,
gut,
du hast
ich
mir das
wollte
jetzt
jetzt
super
nicht.
vorgelegt. Aber ja, sehe das auch so. Also diese Diskussion ist damit ja so ein bisschen jetzt auch beendet, weil wir jetzt drei Spiele am Stück gesehen haben, wo Ricardo jetzt eben nicht irgendwie 70 spielt und man sich fragt, kann man das überhaupt auf eine Bühne stellen oder was man sich da vielleicht auch selbst in Anführungsstrichen antut, indem man sagt, ich kann aktuell nicht werfen, aber ich stelle mich jetzt trotzdem da bockig hin. Das würde man ja Ricardo dann auch allzu gerne nachsagen, aber nee. Mentaltrainer gucken, was kann ich vielleicht an meinem Wurf kurzfristig verändern. Zack, Veränderungen verwirklicht und spielt drei. Klar, du hast es gesagt, er spielt nicht die Sterne vom Himmel, das ist nicht der Top-Ricardo, aber insbesondere das dritte Spiel finde ich schon scoringtechnisch. Er hätte, glaube ich, auch die ersten vier Anwürfe von Ross Smith, da hätte er jeweils einen 12-Darter spielen müssen, um da überhaupt eine Chance zu haben. Das ist dann einfach aktuell nicht drin, das ist dann auch in Ordnung. Klar, muss man auch sagen, irgendwie die ersten beiden Spiele, wenn ich jetzt ich glaube, gegen Patrick Kovac war es auch irgendwie bei seiner Niederlage ein 84er, 85er Schnitt. Das ist jetzt vom Niveau her gar nicht so anders gewesen in den ersten beiden Spielen, nur steht er jetzt auf der Siegerseite und dann sagt man, oh, es ist alles toll. Also sehe da auch diesen Anlass zur Relativierung, aber so viel Mut zumindest, dass man auch sagen muss, ja, wenn Ricardo hier so in sechster Runde mithalten kann, dann ist das was im Doppel. Auch in der Regel dir Spiele gewinnt. Die Frage ist halt, genau, was macht sein Partner dazu? Dann nutze ich es jetzt doch mit Martin Schindler, der ja durchaus Glück hat, sich durchwurstelt gegen Karel Sedlacek, war eine schwache Partie zum Abschluss des Samstagabends. Das muss man klar so festhalten. Leicht verbessert gegen Cameron Menzies, dann aber vor allem auf den Doppeln. Ja, arge Probleme gehabt. Ein, zwei Szenen, wo drei klare Darts dann auch auf Doppel nicht ausreichen, die aggressiv angespielt sind und ja, ihr Ziel dann leider nicht finden. Aber ich finde auch irgendwie aus diesen beiden Spielen nehme ich mir jetzt nicht viel Positives für Martin mit.
Ja, er ist gegen Sedlacek 3-0 vorne, lässt dann aber selber nach und wird wieder eingefangen. Dann kommen aber wieder so Momente, 120er Finish, ein 104er Finish, das er zum 5-5 dringend gebraucht hat. Und dann lässt Sedlacek die eine Möglichkeit liegen, Martin 52 Rest und mit dem letzten Dart rein damit. Puh, aber das war schon, da haben wir alles gesehen, was Martin in dieser Saison auszeichnet, muss man ja fast in beide Richtungen sagen. Und er gefällt mir gegen Menzies eigentlich gut und erinnert mich dann an irgendein Vorrundenspiel beim Grand Slam von letztem oder vorletztem Jahr, wo er eigentlich auch richtig gut scored und dann aber in zwei oder drei Legs war das auch gegen Menzies, um
Es
Himmels
gibt auf
Willen,
jeden
ich
Fall ein
weiß es
Spiel gegen
nicht
Menzies.
mehr.
Das war das erste Spiel beim Grand Slam. Aber ich meine, ah, könnte
Ja,
letztes Jahr gewesen sein, 3 zu 5.
wo er dann auch klare Darts auf Doppel nicht nutzt, in zwei Legs, einmal drei, einmal zwei. Und das ist dann halt, Menzies ist da. Menzies ist dann halt einfach auch gut genug gewesen, hat den 13 Data gespielt an der einen Stelle, checkt dann auch noch 102. Was haben wir noch gehabt? Nochmal 13 Darts gespielt und dann bestraft er halt nochmal Chancen von Martin zum 5 zu 2 und dann ist halt die Luft einfach raus. Aber das ist ein Spiel, das Martin dann halt mindestens mal auf Augenhöhe spielt und dann mit diesen Momenten aus der Hand gibt. Und ja, das ist dann wieder ein Schritt auf der Stelle oder ein Schritt zurück. Es ist halt ein Moment, der dann halt einfach zeigt, es ist gerade sehr schwer, ihn zu greifen. So. Es bleibt schwierig. Es gab Momente, die in letzter Zeit in die richtige Richtung gegangen sind, sowohl auf der European Tour als auch auf der Pro Tour, aber es ist nicht so, dass er das jetzt in den letzten Tagen sowohl Pro Tour als auch European Tour dann so richtig bestätigen konnte. Aber er ist nicht alleine. Das muss ich ja dann auch sagen. Es sei denn, du möchtest noch mal was zu Martin sagen. Ansonsten kann man ja fast zu anderen Deutschen gehen. Da fällt einem dann direkt ein Nico Springer auf, der gegen Charlie Manby nach 3 Legs 74 im Average vorzuweisen hatte, wo man sich dann halt auch wieder denkt, was ist das denn? Wo kommt das denn her? Es ist eigentlich ein Spiel, wie man es oft fast auch schon von Nico erlebt. Er verschläft den Start, diesmal auf noch niedrigerem Niveau, als das schon passiert ist, kommt dann besser rein. 92er Finish, 112er Finish, aber Manby ist halt stabil genug und Nico dann auch nicht konstant genug, um dann wirklich noch das große Comeback anzuschieben und ja, verliert dann halt mit 3 zu 6 am Ende. Auch wieder ein
Ja,
Spiel, wo.
fand ich auch an sich total skurril. Irgendwie Anfang 80 stellt sich der Schnitt dann noch am Ende ein. Konnte dann im letzten Leg auch keine Gefahr mehr auf den Anwurf oder in den letzten beiden Anwürfen von Manby war dann auch gar keine Gefahr mehr für Manby, die da ausging. Hatte noch so ein 11-Darter zum 4 zu 1 dabei, wo dann schon ja, so annähernd die Messe gelesen war. Also, ja. Schwierig zu greifen. Ich würde jetzt sagen, okay, kann man aber als ein Spiel, ein Ausrutscher, ein, keine Ahnung, was verbuchen, was ja jetzt nicht das ganz große Bild ins Wanken bringt, aber es war jetzt ja nicht so, dass Springer jetzt seit Wochen die Riesenform hatte, aber es waren schon deutlich bessere European Tour-Auftritte zuletzt auch dabei, weswegen ich jetzt auch sagen würde, ähnlich vielleicht wie bei einem Max Hopp, wer das bei den Players Championships gesagt haben. Da ist dann auch mal ein Block dabei, in dem man leer ausgeht und dann ist hier vielleicht bei Nico Springer auch mal ein Spiel dabei, in dem einfach irgendwie nichts zusammenläuft. Ja, dann ist das so, hat seine Chancen an anderer Stelle ja zum Glück in letzter Zeit etwas besser genutzt. Chance genutzt passt auch zu Charlie Manby, der hier wirklich erst sein European Tour Debüt gefeiert hat. Hat man ja so auch fast gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber das ist dann für Manby auch geglückt. Zweite Runde war dann Schluss für ihn. Ja, das waren so die drei Top-Namen. Wir könnten ja sicherlich einmal den Schwung über die Host Nation Qualifier noch machen.
Ah,
Auch
ja.
da, ja, sicherlich ein enttäuschendes Bild insgesamt. Vor allem, ja,
Und
die
Rebuchler.
Matchstarts von Michael Unterbuchner, die muss man sicherlich vorrangig nennen. 5 zu 4 vorne gegen Cameron Menzies, dann gehen drei Matchstarts nicht rein. 40 Rest wollen nicht ins Ziel. Und auch bei Paul Krone hätte man vielleicht sich irgendwie zumindest schon mal vom Duell beim Namen her mehr erhofft, aber William O'Connor auch einfach aktuell ja, ein starker Gegner, wo Krone dann aber auch vor allem im ersten Leg sich irgendwie im Weg steht und damit schon die Niederlage einleitet. Aber das waren so ja die beiden Top-Namen, die echt bitter schon mal waren am Freitag.
Paul kriegt seine PS gerade aber auch nicht so richtig auf die
Nee.
Bühne. Also, ich habe jetzt dieses Jahr noch kein vollends überzeugendes European Tour Spiel gesehen, wenn man sieht, was der eigentlich spielen kann. Und Michi Unterbuchner, da kommt halt dann auch noch ein echt schwacher Decider dazu, wo Cameron Menzies dann siebte Runde spielen darf. Also, es waren dann nicht nur die Matchstarts. Aber dann haben wir halt auch noch einen Liam Mendel-Lawrence, der nur 76 gespielt hat und trotzdem 3 Legs gegen Chisnall holt. Trotzdem war auch noch mehr drin. War 2-0 vorne. Später eine Situation, wo er 69 mit 6 Darts nicht checken kann. Chisnall 138 und 110 in den richtigen Momenten gecheckt. Und dann hatten wir leider auch noch Ein Finn Behrens, der mit einem 72er Schnitt halt auch keinen Blumentopf gewinnen kann. Ein Leck holt er, hat 5 Jackchancen in einem Leck, die er mal nicht nutzen kann. Scutt hat aber auch einen 135er Finish dabei, 117 und 110, aber dennoch musst du halt, um da irgendwie ein bisschen in die Nähe zu kommen, ein höheres Grundniveau an den Tag bringen, als das Finn Behrens hier gelungen ist.
Das wundert mich eigentlich auch, weil ich den dieses Jahr auch bei den Qualifiern, der hat mir echt insgesamt über alle Touren hinweg so gut gefallen, auch gerade weil da so eine Konstanz irgendwo wenigstens im mittelhohe 80er-Bereich war, was ja jetzt in der deutschen zweiten Reihe wirklich dauerhaft, würde ich sagen, ist ja vielleicht einer von einer Handvoll Spielern, die das überhaupt gelungen ist, auch ja jetzt hier dann mehrfach für die European Tour qualifiziert, auch in München ja schon auf der Bühne gewesen, auch da wenig auszurichten gewesen. Also das finde ich persönlich so ein bisschen schade, dass da irgendwie das Bühnenspiel bei Finn Behrens weit unter den Möglichkeiten bleibt, die eigentlich in diesem Jahr schon ja, an vielen Gelegenheiten wirklich angedeutet hat. Aber ja, vielleicht kommt das noch, wenn der ein oder andere Auftritt mehr dazu kommt.
Man kann
Mal
sich ja
sehen.
ein Beispiel an Marcel, na,
Hausotter?
jetzt habe ich hier Hausotter, genau der, Entschuldigung, immer kurzer Hänger. Man kann sich ja ein Beispiel an Marcel Hausotter nehmen, bei dem ich schon finde, dass man da eine klare Steigerung auf der Bühne jetzt dann auch sieht und generell der nochmal einen Step gemacht hat, wo ich jetzt auch nicht weiß, wo der herkommt, aber definitiv ein interessantes Beispiel.
Ja. Ja, deswegen deutsche Bild insgesamt sicherlich etwas eingetrübt an diesem Wochenende, aber ja, was ich doch auch nochmal sagen wollte, dass ich mir noch zu Ricardo aufgeschrieben hatte, ist auch so ein gefühlt ein ungeschriebenes Gesetz, aber unter Dartspielern auch so, gerade Ricardo ja eine Person, die nicht so gut gelitten ist, auch jetzt so im englischsprachigen Raum. Aber Dartitis wünscht man wirklich niemanden und egal, ob man auch irgendwie Scheiße gebaut hat, das ist so etwas, wo viele auch mit sehr viel Verständnis hingucken und mit Zuspruch reagieren. Also ohne dass jetzt Ricardo der große Fan-Favorite der Engländer wird, das ist definitiv nicht der Fall. Aber man hat schon auch gemerkt, es gibt dann so die ein, zwei, die sagen so, ja, ich wünsche ihm den Tod. Okay, da muss man drüber lesen und denken, was für ein Honk. Aber auch sehr, sehr viele positive Kommentare zum Glück, die dann auch sagen, so ja, so richtig warm werde ich mit dem nicht, aber sich da jetzt durchzukämpfen und zu sagen, ich nehme diese Sache an und ja, da gab es schon wirklich viel Zuspruch für Ricardo, das hat mich dann auch gefreut. Ja, damit haben wir, glaube ich, zu diesem European Tour Event einiges zusammen. Ich ja, weiß nicht, was ich noch so nehmen soll. Das World Matchplay Race hatten wir mit Menzies, Cross und Damon Hatter, die reinragen. Heibrechts, Białecki und Sedlacek, die wieder rausgehen. Also da auch für Sedlacek dieser verpasste Dart auf der Doppel-12 gegen Martin Schindler, der war echt costly, vielleicht im großen Gesamtbild, was sich da noch ergibt.
Wäre eine 144 auch noch gewesen, ne? Die er
Ja,
dann
genau. Also
gecheckt hätte.
das war schon ein ganz, ganz großer Moment, auch in Bezug auf den Jahresverlauf für Sedlacek, dem das gefühlt aber jetzt auch
Aber
ein paar Mal zu viel passiert auf der European Tour. Ja,
wenn ich
bitte.
dann das Video sehe und mitkriege, was da auch im Publikum passiert, als Martin geworfen hat, also irgendwer, was bei Martin oder bei Ricardo hat quasi eine Nanosekunde bevor der Dart irgendwie einsch oder weiß ich nicht, eine Sekunde bevor der Dart einschlug, auch schon einen nicht näher definierten Jubel, Brunft oder sonst was Schrei noch abgesetzt, wo ich so dachte, wenn der Dart nicht reingeht, dann gibt es aber auch Ärger. Also seltsames Verhalten, das ich da dann auch immer wieder festgestellt habe. Aber vielleicht ist das gleich bei der Premier League nochmal ein kurz Thema, weiß ich nicht. Aber
Ich habe es mir
ja,
aufgeschrieben, aber
so.
ja, so können wir es, glaube ich, kurz halten. Ja, das war so der Rundumschlag von Riesa und damit sind Hälfte der European Tour Events, fast die Hälfte rum. Am Wochenende geht schon weiter. Mehr dazu dann im Ausblick. Du hast die Premier League schon genannt. Wir schieben den Block, der Dart aus aller Welt heißt, etwas hier in die Mitte, weil bei der Premier League lohnt sich dann ja auch vor allem der Blick auf die Playoffs. Aber kann schon sagen, Dart aus aller Welt ganz, ganz, ganz viel Neues haben wir da nicht im Gepäck, aber zumindest genannt die Toronto Area Open and Classic. Deshalb, weil sie die Open zumindest ein Gold-Event bei der WDF waren. Bei den Damen, da räumt sowieso Dieter Hetman ständig alles in Kanada ab, wie es aussieht. Aber bei den Herren, da gab es einen Sieger, der bislang noch nicht für die WDFM sicher qualifiziert war, hätte es bestimmt auch geschafft, aber das ist Jeff Smith, der das Gold-Event gewinnt. Auch ein
Nächste
Mann.
Smith.
Bitte?
Der nächste Smith an diesem
Ja, stimmt.
Podcast, der.
Also Michael Smith sagt ab, Ross Smith gewinnt und Jeff Smith ist für die WDFM qualifiziert. Auch spannend, gewinnt das Halbfinale gegen Alex Bellman, sehr hochklassig. Der hat das Silberturnier an dem Wochenende noch gewonnen. Aber vor allem das Finale gegen Keegan Brown, auch ja ein Name, den man bei der Super Series hier und da dann wieder sieht, also der dem Dartsport weiterhin verbunden ist. Glaube, den Profiweg, weiß nicht, ob er den nochmal komplett einschlagen kann, ist ja auch so ein bisschen aus der Corona-Zeit heraus nie wieder groß gekommen, aber fand ich zumindest bemerkenswert. Da auch lustig, also einige Namen, klar, John Part, der auch mal wieder in den letzten 32 war, im Achtelfinale noch Buff Patel.
Oh ja.
Wenn denn da was klingelt, ne? Also indischer WM-Teilnehmer von vor 3 Jahren mittlerweile. Also auch verrückt, was da manchmal sich in solchen Listen findet. Also da gerne auf Dart Connect einmal rübergehen. Auch im Doppel gewinnen Jeff Smith und Keegan Brown, lustigerweise, also die Finalisten aus dem Gold-Event. Das sei dazu auch noch erwähnt. Absolute Randnotiz, aber wir sollten diesen Namen Raido Krusve nennen, der erste estnische Sieger eines WDF-Events. Da wurde in Litauen gespielt, allerdings auch ohne große deutsche Beteiligung. Genau, Australien auch. Da könnt ihr im Newsflash auf daten.de euch wie immer einlesen. Was ich noch nennen wollte, auf jeden Fall ist aber die DPNZ-Tour, denn dort haben wir mit Ben Robb einen Spieler, der ja mittlerweile wirklich vorne weggeht in der Rangliste, vierter Titel im achten Event. Und damit ist er jetzt ja fast nicht mehr einholbar, aber im Finale gegen Johnny Tata gewonnen. Das ist dann so der zweite große Mann, der auch mit deutlichem Abstand auf Platz 2 steht. Das zweite Event des Wochenendes ging noch an Jack Sheppard, aber ja, Ben Robb, den können wir uns sicherlich schon merken. Und Johnny Tata, der wird dann auch ANZ Premier League im Zweifel spielen. Da sind so die Namen da. Bin ich mal gespannt. Ben Robb, der ja, glaube ich, immer noch auf einen Sieg auch im Ali Pali wartet, ne? Aber in Neuseeland das Maß der Dinge bleibt.
Ansonsten
Joa.
könnte ich noch sagen, dass Archie Self mit 16 Jahren eine Woche der Moto Super Series gewonnen hat, was wohl zuvor nur Luke Littler gelungen ist. Ich kann mich noch erinnern, dass ich ein Siegerinterview mit Archie Self beim Europe Cup Youth vor 3 Jahren geführt habe, wo er noch sagen wir mal, noch gar nicht im Stimmbruch war. Das war schon lustig.
Hast du das noch zur Verfügung? Gibt es da Aussagen, die man später wieder an den Rahmen
Aussagen.
hängen kann und sagen kann, da hat Archie Self schon gesagt? Weiß ich
Ich
nicht.
weiß es nicht. Also ich kann mich nur noch daran erinnern, dass er halt einfach noch eine Kinderstimme hatte, als wir da vor 3 Jahren gesprochen haben. Krieg jetzt keine Aussagen mehr zusammen.
Die werden so schnell groß, Kevin, das ist.
Ja, so könnte man das sagen.
Das ist doch eine wunderschöne Abrundung. Und wenn es am Ende der Weg ganz nach oben führt, dann sind wir in der Premier League. Ah, ist das nicht toll? Ja, Premier League Spieltag 16. Ja.
Hast du gelesen, dass Jan van Veen irgendwie 21.000 Pfund DRA-Strafe bezahlen soll?
Für den Moment nicht, ich muss aber auch zugeben, dass ich bis zum
Es
Wochenende im
ist,
Urlaub war. Deswegen war für mich das
das ist,
Lupinto-Event auch
ja,
nicht so
das ist
greifbar
mir.
und auch irgendwelche wilden Zwischennews wie diese jetzt nicht.
Das ist mir auf Social Media entgegengeflogen, dass es da irgendwie einen Vorfall mit Luke Littler am vorletzten Premier League-Spieltag gegeben haben soll, dass irgendwie Van Veen Littler angegangen ist, nachdem die beiden gegeneinander gespielt haben, als der gerade auf dem Weg in die Mixed Zone war, wenn man die so nennen möchte, und dass sie sich, also dass es halt nur verbal war, aber dass halt irgendwie auch jemand dazwischen gehen musste von den Offiziellen, und das wäre einer der höchsten Strafen, die es irgendwie je gegeben hat bei der PDC. Ja, ich frage mich, ob Luke Littler, also das möchte ich
Das
dann
wäre aber auch
schon
eine
fragen,
komische
ob
Strafe, weil, also, ich meine, klar ist das ein gewisser Code of
es ist
Conduct,
halt,
aber es ist ja
ich
jetzt nicht
glaube, da gibt es
öffentlich
da
passiert, ne?
doch. Also es war
Ja.
halt dann so, dass die beiden halt irgendwie, dass das schon etwas war, was man mitkriegen konnte, wenn man hinter der Bühne war und im Pressebereich war. Anders wäre es, glaube ich, jetzt auch nicht zutage gekommen. Ich möchte aber schon die Frage stellen, ob Luke Littler auch 21.000 Pfund hätte bezahlen müssen.
Ja, weil das Lustige ist, es gibt einen entsprechenden Thread in unserem Datenforum, aber ich habe leider nicht die notwendigen Zugriffsrechte, um diese Seite aufrufen zu können. Von daher werden wir das in der nächsten Folge sicherlich genauer nachliefern. Aber
Ich habe
das
es
ist jetzt
gestern
ja
nur auf
wirklich sehr
Facebook
kurzfristig.
gelesen.
Schade.
Es ist,
Ja.
tja.
Aber jetzt hast du mich etwas in Bredouille gebracht, dass ich tatsächlich in meiner Vorbereitung sehr sportlich unterwegs war. Aber ja, das
Das
ist ein
war
Thema,
nicht die Absicht.
was nicht aus der Luft gegriffen scheint, aber wo ich jetzt auch noch nichts offiziell zu vermeldendes hätte, anscheinend. Tja, irgendwie lustig, weil ich dachte, das Thema wäre so ein bisschen gegessen und gerade von Gian van Veen würde ich es ja jetzt auch komplett nicht erwarten, der eigentlich in dieser ganzen Debatte eher, ja, von der Art und Weise, wie er damit an dem Abend umgegangen ist, als das passiert
Nee,
ist,
da geht's nicht um den
aber
Abend.
ja, genau, aber in dem Sinne meine ich, dass er jetzt in der Folge dann sich da noch zu etwas hat hinreißen lassen, hätte ich nicht kommen sehen. Aber wir werden mal gucken, was sich da in den Veröffentlichungen so tun wird. Eine ganze Liste gibt es ja leider nicht mehr, aber zumindest die
Es war
einzelnen
schon schön.
Rulings mal. Ja, das war wirklich schön. Da konnte man noch einzelne Strafen so im Einzelnen durchlesen. Tja. Wie schaffen wir jetzt den Übergang zum 16. Spieltag nach Sheffield, indem man es so
Sie
anmoderiert,
haben
wie ich es
beide.
jetzt tue?
San Fien ist am Ende Siebter geworden der Gesamttabelle, weil Stephen Bunting am Schluss nochmal einen rausgehauen hat.
Das wäre ja auch
Wo
wichtig
er sagt,
dafür, wenn es eine Strafe gäbe, wie viel Preisgeld hätte Van Veen denn zur Verfügung, um eine solche Strafe zu bezahlen? Das muss man ja tatsächlich sagen. Platz 5 und Platz 7, das macht dann ja, glaube ich, auch nochmal 10.000 Pfund Unterschied locker.
oha.
Aber,
Ja,
naja,
und
Stephen Bunting.
Bunting ist halt dann jetzt so, ja, Leute haben mich abgeschrieben, aber jetzt habe ich einen zweiten Tagessieg geholt und ich denke so, ja, es ging aber auch um nichts mehr, Steven. Also er und ich, wir sind da, glaube ich, nicht einer Meinung. Er hat nochmal einen guten Spieltag gemacht, er hat im Finale nochmal fast 107 gespielt und hat Luke Humphreys mit 6 zu 3 geschlagen. Und was das am Ende bedeutet, ist, dass Humphreys durch seinen Finaleinzug halt am Ende Dritter ist und jetzt das Glück hat, gegen Johnny Clayton zu spielen, der gefühlt kein Viertelfinale innerhalb des letzten Monats überstehen konnte. Und dann halt jetzt Price, der im Halbfinale ausgeschieden ist, sich jetzt mit Littler in der Finalnacht rumschlagen muss. Also Littler spielt gegen Price und Clayton spielt gegen Humphreys. Und ja, ich weiß nicht, ob man viel mehr noch zu dieser Finalnacht sagen muss. Zu dieser
Das,
Vorfinalnacht quasi.
ja, das hast du jetzt schön zusammengefasst, genau, aber es war nochmal insgesamt, muss man natürlich schon sagen, hochklassiger Abend in vielen Momenten. In Price, denn die 106 spielt, in Clayton 105, Humphreys auch 105, also dieser Kampf um Platz 3, vermeintlich um Luke Littler zumindest im Halbfinale aus dem Weg zu gehen, der war da im Viertelfinale durchaus eröffnet, hat sich dann eben im Finalduell aber nicht mehr ergeben, weil Gervin Price da vorher rausbringt. Du hast meine Frage zu Stephen Bunting dann schon gut beantwortet. Also dieses Thema, ja, ist er jetzt Fünfter geworden und das ist jetzt der ultimative Beweis, dass er es verdient hat, in der Premier League zu sein. Namen wie Danny Noppert und James Wade, die reingeworfen worden waren. Also ja, schon dein Fazit tendenziell, Bunting in der Premier League hätte ich jetzt nicht zwingend gebraucht oder sagst du eigentlich also
Ja.
vom Grundniveau auch. Ich würde ja auch behaupten, Bunting hat hier und da Pech gehabt, aber auch einiges an Unvermögen, 5-6 Niederlagen, mit denen er sich aus dem Playoff-Rennen dann in den letzten Wochen auch verabschiedet hat. Aber er war jetzt nicht so weit weg wie in der ersten Saison seit der Rückkehr.
Nee, ich sehe, nein, ja, es war schon eine bessere Saison von ihm. Ein hohes Grundniveau, oft auch dreistellig mal unterwegs gewesen. Also ich glaube jetzt nicht, dass man sagen kann, er hat nichts mit der in der Premier League zu suchen, aber ob der dann unbedingt mit muss, für mich wird sich das früher oder später von selber erledigen, weil er halt einfach in gewissen Momenten nach wie vor, wir haben es dann jetzt gestern auf der European Tour gesehen, wo er dann im Achtelfinale plötzlich nur noch eine 85 spielt. Also für mich sind die Schwankungen zu groß, um das auf Dauer rechtfertigen zu können. Ob jetzt, ne, ein Wade, glaube ich, ist schon jemand, wenn man sieht, wie der dann jetzt immer wieder auch spielt, dem hätte ich schon zugetraut, da mitzuhalten. Noppert gefällt mir in letzter Zeit nicht mehr ganz so gut, aber es ist natürlich auch Küchenpsychologie, wie sehr da jetzt diese Nicht-Nominierung, ob die da noch mitschwingt, weiß ich nicht. Fragezeichen. Er ist aber auch nicht derjenige, der uns das jetzt noch 1,5 Jahre erzählen wird in der Pressekonferenz, dass ihn das immer noch beschäftigt mit der Premier League, wie das andere schon gemacht haben. Ob jetzt Bunting da jetzt einen Schwung mitnehmen kann, ich stelle es einfach mal in Frage.
Da du eben die Überleitung geliefert hattest mit dem Thema Fans und dem einen Zuschauer, genau, das war ja noch recht
Das ist für
prominent.
mich einfach, ich weiß nicht, also sie haben ja das Spiel gestoppt, Bunting und Price, bis da jemand rausgeworfen worden ist. Und für mich ist es halt einfach scheinheilig und doppelmoralisch. Ich meine, weil sie werden es jetzt nicht immer machen. Und bei Bunting denkt man halt sofort, okay, wenn's halt ihm gerade irgendwie passt, so, weil da fällt einem dann halt auch die WM ein, wo Białecki, glaube ich, auch gut Stick vom Publikum bekommen hat und da war es dann halt, da waren die Fans dann halt super und toll. Also für mich ist das halt einfach, sind das halt Sachen, die ich dann halt irgendwie nicht mehr ernst nehmen kann. Ich finde es prinzipiell gut, dass da jetzt durchgegriffen worden ist, aber eigentlich hätte das in vielen, vielen anderen Fällen halt auch passieren müssen. Und warum gerade jetzt an diesem 16. Spieltag, wo es gerade für Bunting eigentlich auch um nichts mehr ging, ja, kann ich nicht richtig nachvollziehen.
Vielleicht ja gerade deswegen auch, dass man dachte, okay, hier geht es jetzt sportlich zumindest nicht mehr um das ganz große, ja doch für Gavin Price ja schon irgendwie um Platz 3. Aber dann kann man
Fair
das machen.
point,
Ist
ja.
vielleicht aber auch genau der richtige Moment, um zu sagen, schaut's mal her, hier am Finalabend, so würden wir es dann zukünftig machen. Und passt auf, Freunde, wenn ihr euch
Wenn das
benehmt,
so wäre,
geht ihr raus.
Applaus. Wenn
Genau, also
das
wenn das
jetzt
jetzt so der
zukünftig.
Auftakt zu, wir machen das jetzt immer so, wäre. Würde ich nehmen, ist natürlich aber auch von manchen Spielern, du hast es angesprochen, wenn es um viel geht, ist das vielleicht jetzt auch von einem Spieler nicht immer gewollt. Lass mal jetzt die Partie eine Minute unterbrechen, da wird es auch Spieler geben, die sagen, nein, da hinten ist Rambazamba, Pech gehabt, wir spielen weiter und dann muss auch weiter gespielt werden in meinen Augen. Also das ist, erfordert viel Fingerspitzengefühl bei den Spielern, vor allem auch beim Schiedsrichter. Ja, das ist schwierig. Aber finde ich auch. Eigentlich ein guter Weg. Oder ja, zu
Also
zeigen,
ich glaube,
so
das habe ich in der
wird's
Vergangenheit
laufen.
auch schon öfter gesagt. Dann muss man halt mal sagen, wir spielen nicht weiter. Also ich bin prinzipiell ein Verfechter davon. Ich bin halt einfach die Relation, das jetzt beim 139. Vorfall dann jetzt mal zu machen.
Ja.
Das ist mein Problem dabei. Aber wie gesagt, wenn das jetzt dazu führt, dass das häufiger passiert, wenn sich da jetzt generell eine Art etabliert, die dann solche Dinge auch mal macht, wenn im Fußball Pyrotechnik gezündet wird, dann wird unterbrochen ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn beim Dart sowas passiert. Also ich wäre total dabei. Ich weiß halt nicht, wie nachhaltig das ist. Das ist mein Problem.
Werden wir das mal so ein bisschen in die Erinnerungskiste werfen und irgendwann diese Kiste wieder aufmachen, wenn es uns denn passt. Ja, so haben wir dann eine Abschlusstabelle. Du hast das schon alles skizziert mit Bunting auf 5, Van Veen, der dann auf 7 runtergeht, Rock als letzter das Ganze abschließt. Und damit befinden wir uns dann quasi mitten im Ausblick, denn natürlich fehlt jetzt noch ein letzter Abend in der Premier League und das sind wie immer die Playoffs. Die Distanz geht dann einmal saftig rauf und dann haben wir die Spiele Luke Littler gegen Gervin Price und Johnny Clayton gegen Luke Humphreys. Macht das für dich jetzt schon einen Unterschied, dass man sagt, Humphreys hat sich am letzten Abend noch auf Platz 3 geschoben? Geht Littler aus dem Weg? Hat Littler auch am letzten Abend nochmal geschlagen? Sicherlich sportlich nicht relevant, aber auch mit 6 zu 1 ganz deutlich, dass man sagen kann, ja, aus diesem Line-up heraus ein mögliches Finale Littler-Humphreys, was dann auch spannender werden könnte, als man es vielleicht jetzt vor einigen Wochen vermutet hätte.
Ich glaube schon, dass es für Humphries wichtig war, diese beiden Momente zu haben. Littler muss es hinkriegen, wieder umzuschalten von, ja, ist jetzt, bin eh durch zu, ich will das Ding gewinnen. Ich bezweifle nicht, dass er das kann. Trotzdem glaube ich, dass wenn es zu Littler gegen Humphries kommt, es ein enges, spannendes Finale werden kann.
Und aber du würdest
Price würde
auch.
ich halt wünschen, dass er einfach mal das abrufen kann, was wir wissen, was er spielen kann, weil dann ist er auch in der Lage, Littler gefährlich zu werden. Aber da ist, glaube ich, in der Vergangenheit zu viel. Also Littler hat den mentalen Vorteil gegen Price, so glaube ich.
Ich weiß auch nicht, ob ich Price aktuell greifen kann so richtig, weil jetzt auch am letzten Abend hätte ich gesagt, ja gut, aber dann spielt er einen 106er Schnitt, dann aber im nächsten Spiel wieder weniger. Hat er jetzt wirklich Selbstvertrauen gesammelt die letzten Wochen? Letztes Jahr ja bei den Playoffs, ja, schwierig für mich zu sagen, was Price gegen Littler ausrichten kann, gerade weil eben er eigentlich einer der Spieler war, die mit Littler sehr gut klargekommen sind und dann auf einmal so gar nicht mehr. Das Duell beim World Grand Prix, was man noch im Kopf hat, wo einfach die Chancen da waren, und als die Chancen dann da waren, ging es wirklich da nieder. Und ich weiß nicht, welche Zeichen es jetzt hätte geben sollen in diesem Frühjahr, wo ich gesagt hätte, ja, Price, das wird in diesem Moment in den Playoffs nicht passieren. Das fehlt mir so ein bisschen. Da bin ich schon echt ein bisschen mehr gespannt auf das Halbfinale Clayton gegen Humphries Clayton, der ja auch in seiner ersten Premier League-Saison zugeschlagen hat, längst ohne Zuschauer damals. Das will ich echt sehen, dass er das auch mal zum Ende durchspielt. Das war auch damals so eine sehr dominante Ligaphase von Clayton. Und dann hat das auch durchgezogen, 2021. Ist für mich im Zweifel auch das offenere Duell. Humphries wirklich deutlich verbessert zuletzt. Würde ich auch Humphries im Zweifel vorne sehen. Leicht. Nicht, nicht so spannend, ne? Weil Clayton wirklich eine Top-Top-Premier League abgeliefert hat, aber das Gefühl, so Playoffs, längere Distanz, wenn er direkt die ersten 1, 2, 3 Legs schnell im Sack hat, dann läuft Clayton, glaube ich, auch mit der Nummer von vorne weg mal davon, aber ich würde Humphries, glaube ich, auch eher ins Finale tippen. Ist irgendwie langweilig, Littler gegen Humphries schon wieder zu tippen, aber ich weiß nicht, ob es dir da anders geht.
Nö, aber da tut halt das Format sein Übriges.
Ja, okay. Lassen wir es dabei. Also, wir freuen uns aber trotzdem. Also, ich muss schon sagen, die Premier League-Saison im Allgemeinen werden sie vielleicht dann auch in der nächsten Folge dann nochmal so ganz komplett rund machen. Habe jetzt hier nicht den großen Block vorbereitet mit, was ist alles toll und was ist nicht so toll. Das haben wir ja auch durchaus besprochen. Und hoffen,
Danke,
dass da
dass
im
ich das
Format
heute nicht
sich
machen
was.
muss.
Ja, genau, hoffen, dass da einfach sich was im Format im nächsten Jahr tut. Es gab ja viele Unkenrufe, wo man dann mal schauen muss, was wirklich bei der PDC passiert. Und ja, hat doch mich insgesamt von einigen Stories ein bisschen mehr abgeholt als die letzten Jahre. Sicherlich Rock ein bisschen schade, dass der dann so abgefallen ist, dass auch Bunting irgendwie nicht mehr in diesem Playoff-Rennen so richtig mitmischen konnte. Aber ja, alles in allem doch durchaus ein bisschen was geboten gehabt. Das ist dann am Donnerstagabend London O2 Arena. Die Playoffs, und dann geht's quasi direkt danach auch weiter mit der European Tour in Kiel. Dort haben wir dann Ricardo Pietrascu mal nicht am Start, nur Martin Schindler und Nico Springer hat's auch über die normalen Tourcard Runde 1 Pro Tour Qualifier Plätze geschafft. Max Hopp und Lukas Wenig sind ebenso im Einsatz wie Paul Krone, Marcel Hausotter, Daniel Klose und Jason Riedke, dann auch mit seinem European Tour Debüt. Natürlich muss man sagen, Max Hopp, der wirklich viel Pech hatte mit, ich verliere eigentlich jedes Finalspiel des European Tour Qualifiers, dann endlich auch mal auf der Bühne. Bin ich sehr gespannt drauf. Und vor allem, das ist dann die Überleitung für dich nochmal. Kiel ist die Ansage, Baltic Sea Darts Open, unweit von Kiel in Verden an der Aller. Gut, es ist schon noch ein bisschen Richtung Bremen und so weiter. Findet dann noch die Bundesliga-Endrunde statt, wo du mir verraten hast, da könnte ja für Daniel Klose dann auch die kurze Anreise ein spannendes Kriterium werden.
Ja, Daniel Klose ist gemeldet in dieser Saison auch und hat auch das ein oder andere gespielt diese Saison in der Bundesliga. Und dann ist halt die Frage, gute 2 Stunden fährt man von Kiel nach Verdenaller. Ich traue ihm das schon zu, dass er das macht, sollte er nicht das erste Spiel gewinnen. Ich traue ihm tatsächlich auch zu, dass wenn er nicht den Sonntag erreicht und seine Mannschaft noch dabei ist, dass er dann für den Sonntag noch kommt, theoretisch. Es wird generell, glaube ich, ein sehr interessantes Wochenende. Erstens darf ich das zum ersten Mal kommentieren im Livestream des DDV auf YouTube, Samstag und Sonntag. Und dann kann man aber auch mal sehen, wer diese Saison schon mal auf einem Spielberichtsbogen stand und Pfeile da geworfen hat. Also geht dann los bei deutschen Tourcard-Holdern wie Marvin Kraft, wie Arno Merk, Max Czerwinski, über Mensur Suljovic. Was habe ich noch gesehen? Kevin Münch, Florian Preis, Robert Marjanovic. Ich habe jetzt bestimmt auch den einen oder anderen vergessen. José Justicia hat für Karlsruhe auch ein paar Darts geworfen. Ich glaube, die Rodriguez-Brüder sind irgendwo gemeldet, auch wenn ich sie diese Saison noch nicht habe aktiv spielen sehen. Dragutin Horvat hat die André Velge. Also, das ist wirklich da. Das ist jetzt, heißt nicht, dass die alle da sind, aber das sind Namen, die mitspielen könnten. Und da bin ich echt mal sehr gespannt, wer dann am Ende da tatsächlich dabei sein wird. Und ich glaube, es wird schon hochklassig an diesem Wochenende. Darmstadt ist Titelverteidiger. Karlsruhe hat die beiden Jahre davor gewonnen. Bremen ist Rekordmeister. Köln ist zum ersten Mal mit dabei. Wir haben noch die Teams aus Steinfurt. Der Aufsteiger La Bamba ist mit dabei. Vilsbiburg und dann habe ich noch ein Team vergessen aus dem hohen
Wolfenbüttel.
Norden. Wolfenbüttel, das ist das Team, wo dann auch, glaube ich, ein Arno Merk dann theoretisch spielen könnte, zum Beispiel. Ja, das gibt 2 Vierergruppen, die da gebildet werden. 2 Teams aus dem Norden, 2 Teams aus dem Süden, jeweils in der Gruppe. Der Samstag ist der Gruppenphase vorbehalten. Die besten 2 Teams kommen ins Halbfinale. Das wird dann am Sonntag gespielt. Halbfinale und Finale. Jeweils ab 10 Uhr wird in Verdenaller gespielt. Man kann natürlich hinkommen und sich das vor Ort angucken. Man kann auf 3K, wie es mittlerweile ja heißt, die ganzen Scores verfolgen. Oder man kann auch auf YouTube beim DDV immer ein Board verfolgen. Da müssen wir, glaube ich, auch nochmal gucken, wie wir das machen. Ich glaube, man wird wieder 2 Boards mit Kameras ausstatten und dann vielleicht auch mal ein bisschen hin und her schalten. Wird, glaube ich, ein großer Spaß an diesem Wochenende. Also, ich weiß, es läuft European Tour, aber ich finde, das ist auch ein Event, wo man zwischendurch mal reinschauen kann. Oder vielleicht auch im Real Life diese YouTube-Videos, die verschwinden ja nicht. Also, Finale, Endrunde der DDV-Bundesliga, Samstag und Sonntag.
Mit Kevin Barth am Mikro, genauso wie hier in der
Danke,
Folge.
ja.
Das ist dann der krönende Abschluss, würde ich sagen. Also am Wochenende ist für Unterhaltung gesorgt und wir melden uns dann kurz darauf wieder. Wir haben dann unter der Woche Players Championships noch. Dann ist da noch so ein World Series Event, Nordic Darts Masters. Das liegt alles so ein bisschen kreuz und quer. Wir schauen mal, wie wir da 2 Folgen draus basteln können, sodass es danach dann. Also quasi ab heute, so in 2 Wochen, wo wir aufnehmen, die World Cup Vorschau geben kann und wir uns dazwischen noch irgendwie mit allem gemeldet haben, was so in der Welt des Darts los war. Ja, in dem Sinne dann danke dir, Kevin, für den Ritt durch die heutige Folge. Viel Spaß und ja, Erfolg, wie auch immer, im hohen Norden.
Danke.
Und dann
Ich freue mich
hören wir
drauf.
uns hier bald sehr wieder bei Shortleg, dem Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls. Eine gute Zeit, bis bald. Ciao.
Tschüss.